Geschäftsführeraufgabe ist es wohl auch, das heute zu tun, was morgen notwendig ist.
Zu Gast in Leaders of Transformation ist Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe. Kaum eine andere Marke steht mehr für österreichische Eleganz, Luxus und Tradition. Wie gelingt es ihm, eine der bekanntesten österreichischen Marken so erfolgreich zu führen? Was macht diese Marke so einzigartig? Und wie steuert mein Unternehmen mit diesem reichen Erbe in eine erfolgreiche Zukunft? Mein Name ist Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's! Matthias, ich freue mich extrem. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass du da bist. Erzähl, wo bist du dran? Wofür bist du verantwortlich?
Ja, zuerst einmal vielen Dank für diese Einladung in ein echt imposantes Studio und ein sehr cooles Büro. Bin immer noch beeindruckt. Da muss ich mich erst sammeln und sagen, wofür bin ich verantwortlich? Ich bin Geschäftsführer der Sacher Betriebe. Ein Familienunternehmen, das meiner Frau und meinem Schwager gehört. Wir betreiben Hotels, machen die Original Sacher-Torte, immer noch nach dem Rezept von 1832. Haben ein paar Kaffeehäuser, noch ein paar Unternehmensbeteiligungen. Also ich habe so einen wirklich bunten Kasten an Betätigungsfeldern und das macht mir großen Spaß.
Vielleicht erzähl kurz, weil du sagst bunter Kasten, was sind so die zentralen Pfeiler der Sacher-Gruppe momentan oder dessen, wovon du sprichst?
Na, der zentrale Pfeiler, muss man ehrlicherweise sagen, ist Erlebnisanbieter.
Ja.
Also wir tun das über die Hotels, im Hotel Sacher Wien, im Hotel Sacher Salzburg, im Hotel Bristol Wien. Mhm. Wir tun das über Kaffeehäuser in Triest, in Parndorf, in Wien, in Salzburg und so weiter. Wir tun das über unsere Original Sacher-Torte, eine eigene Manufaktur. Also letztlich ist Tourismus, Hospitality ist die Branche und das, was wir tun, ist einzigartige Erlebnisse zu schaffen für unsere Gäste, die im Übrigen zu 92% nicht aus Österreich sind.
Das ist extrem beeindruckend. Die Marke Sacher ist ja etwas, was, ich würde sagen, so zentral ist, totale österreichische DNA, ist ja etwas total Spezielles. Wenn du so schaust, für deinen Start, was waren so die ersten Eindrücke, wie du ins Unternehmen gekommen bist, was macht's aus und vielleicht auch, wo hast du das Gefühl gehabt, man kann etwas verändern?
Schmunzeln dazu sagen muss man, also klassisch österreichische Firmengeschichte, ich bin durch Heirat in diese Funktion gekommen. Unternehmen gehört meiner Frau, meinem Schwager und hatte davor mit Tourismus wenig zu tun. Und ich kam in ein Unternehmen, wo die Stammgäste gesagt haben, bitte nichts ändern, wunderbar. Wo die Stammmitarbeitenden gesagt haben, bitte nichts ändern, alles wunderbar. Wo auch die Familie gesagt hat, du darfst zwar, aber eigentlich soll es so bleiben, wie es ist. Und dann hatte ich dieses Bild vor mir eines 70-jährigen Museumsdirektors, der gekommen ist, um quasi Staub zu wischen. Damit konnte ich mich aus meiner bisherigen Vita und aus meinem bisherigen auch Anspruch an mich selbst eigentlich nicht abfinden. Und so kam ich in ein Unternehmen, das hoch erfolgreich war. Und heute meine Aufgabe ist es, dass es so bleibt. Und dazu gehören viele Veränderungen. Mit dem Unterschied zu allen anderen Berufen, die ich vorher hatte, ich schaue in der Früh und am Abend den Eigentümern ins Gesicht und muss nicht auf einer Aktionärsverhandlung anonymen Aktionären mehr oder minder gegenüberstehen und ihnen irgendwelche Geschichten erzählen, kurzfristige Erfolge darstellen, sondern ich habe wirklich eine auch moralisch, ethisch hochanspruchsvolle Aufgabe. Ja, das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt, wie stark das wirkt, für die eigene Familie zu arbeiten.
Du hast von Veränderungen gesprochen. Was sind Themen, wo du dann doch, weil du sagst, es ist fantastisch gelaufen, eigentlich alle, die involviert waren, haben gesagt, ist gut, wie es ist.
Ja.
Wo greifst du an? Wo versuchst du einen Fokus drauf zu legen?
Also vom Toto Wolff und Mercedes habe ich einmal gelernt, die greifen nichts an, was funktioniert, sondern basteln nur dort, wo es nicht funktioniert. Ich habe das damals für einen gescheiten Spruch gehalten und wahrscheinlich aus Effizienzgründen auch übernommen.
Ja.
Und überall dort, wo wir gesehen haben, Achtung der Mitbewerb, Achtung unsere Gäste, Achtung unsere Mitarbeitenden, da kommt was Neues, da kommt was anderes, mich hineingekniet und gesagt, jetzt schauen wir uns einmal an, wie wir sind. Also kritische Selbstanalyse, schauen uns an, was vor allem andere Branchen dazu machen. Kommen wir sicher noch zu sprechen darauf und daraus versucht zu erarbeiten, wir tun hier jetzt etwas anderes. Und wir haben uns letztlich dazu bekannt, einmal im halben Jahr gehen wir zu irgendwelchen Unternehmen, einzige Voraussetzung, nicht Hotellerie, und schauen uns an, was die machen und waren bei der Styria im Medienhaus, Herausforderung Digitalisierung, wir waren bei der Vodafone, wir beschäftigen uns mit der Uni Graz und dem Trendfolgeforscher Professor Petrovic, wir waren bei Markus Scheer und seinen Schuhen in siebter Generation und so weiter und so fort. Also wir haben uns da versucht, über die Branchen hinaus einfach Themen anzuschauen, was können wir besser machen.
Was ist da das stärkste Thema? Ist es Digitalisierung? Wo sagst du, da müsst ihr als Organisation, als Firma schon drauf schauen? Ist es die KI, die jetzt vielleicht in aller Munde ist?
Also ich glaube, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, KI, all das sind super starke Themen, haben aber trotzdem ein Metathema, weil du kannst jede Software kaufen und implementieren und so weiter. Aber das Metathema für mich ist der Kulturwandel, die Kulturveränderung im Unternehmen.
Vielleicht sag dazu noch einen Satz, was meinst du damit Kulturwandel? Wohin soll es gehen und warum?
Na schau, wir sind sehr erfolgreich gewesen und ja. In ein erfolgreiches Unternehmen eine Veränderung zu implementieren, wird jeder sagen, warum soll man das machen? Mhm. Das gefährdet vielleicht schon den bisherigen Erfolg, aber Geschäftsführeraufgabe ist es wohl auch, das heute zu tun, was morgen notwendig ist. Mhm. So haben wir gesagt, Digitalisierung schreitet voran. Also unsere Suitengäste kriegen iPads in die Zimmer und können dort ihre Tageszeitungen und so weiter. Nach einem Monat bin ich in die Rezeption gegangen und habe gesagt, wieso das erste Feedback, wie läuft's? Und die Antwort war letztlich null, nix, gar nichts. Sind wir draufgekommen, wir haben zwar tolle iPads gekauft, wir haben eine wunderbare Software implementiert, aber wir haben viel zu wenig darauf aufmerksam gemacht, unsere Mitarbeitenden, was wir hier eigentlich tun, zu wenig kommuniziert, zu wenig erklärt. Mhm. Haben das nachgeholt und nach einem Monat habe ich wieder gefragt und habe dieselbe Antwort gekriegt, zwischen null und nix ist die Resonanz. Warum? Weil wir lernen mussten, dass unsere Gäste lieber das eigene Mobile Device verwenden, als das, das wir ihnen zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Wo ich also hin will. Du kannst iPads kaufen ohne Ende, du kannst Software kaufen ohne Ende, du kannst das in die schönen Zimmer legen, ist auch wunderbar. Aber wenn du in der Kultur der Mitarbeitenden, wenn du in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden nicht die entsprechende Sorgfalt an den Tag legst, bleiben das Anschaffungen, die letztlich wertlos und sinnlos sind und erst mit der Veränderung auch bei den Mitarbeitenden, und das war jetzt ein kleines Beispiel für, wie sind wir gescheitert. Es gibt Gott sei Dank auch viele Beispiele, wo wir erfolgreich waren, aber für mich ist die Kulturveränderung hin zur Eigenverantwortung, hin zum Erlebnisschaffen das zentrale Thema.
Wie schaffst du das, dass das bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin ankommt? Das sind ja viele hundert Personen, auch in total unterschiedlichsten Disziplinen, Fachrichtungen, damit Backgrounds, die unterschiedlich sind. Wie gelingt dir das? Wie machst du das? Und dein Team wahrscheinlich, ne?
In meinem Leben habe ich auch gelernt, du bist alleine gar nichts, sondern du brauchst ein hervorragendes Team. Das war auch einer der ersten Dinge, die ich mir gesucht habe im Sacher, ein Team, das ich dann mit zwei Direktoren ganz wunderbar und deren Stellvertretern und meinem kaufmännischen Kollegen alle wunderbar gefunden habe und es ist wirklich mein absolutes Dreamteam, mein Favorite-Team und so haben wir uns wie am Anfang Verbündete gesucht und sind weiter und weiter und weiter und haben das versucht zu eskalieren quasi und es ist mein ehrliches und ernst gemeintes Interesse an jedem einzelnen Mitarbeiter und jeder einzelnen Mitarbeiterin. Bei 800 geht das gerade noch.
Ja.
Mit ihnen in Kontakt zu sein, den persönlichen Austausch zu pflegen, sehr viel zuzuhören, besonders unsere Lehrlingen, von dort zu lernen und glaubwürdig weiterzutragen, wofür wir stehen wollen. Und das ist ein großer Punkt, ist die Eigenverantwortung. Mhm.
Viele, die ähnliche Situationen sind, die Unternehmen transformieren, verändern wollen, und ob es kleine Schritte, große Schritte sind, brauchen, so wie du sagst, ein Führungsteam dazu. Worauf schaust du, wenn du gerade in deinem engsten Kreis Leute dazu holst? Wie müssen die ticken? Was ist wichtig, damit man unternehmerisch erfolgreich ist?
Zwei Punkte ganz wesentlich. A, sie müssen was wollen in ihrem Leben. Mir ist egal was, aber sie müssen was wollen. Sie müssen einen Anspruch haben an sich und an ihre berufliche Tätigkeit und an ihr Sein und an ihr Tun.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das Zweite ist dann auch eine Expertise in dem, was sie tun. Also es müssen Fachkräfte, Fachmenschen sein, die von ihrem Tun etwas verstehen. Und das Dritte, sie müssen im Team spielen. Und da empfiehlt sich's, nicht so zu ticken wie ich, sondern möglichst anders, damit wir einander ergänzen und in Summe möglichst komplett sind.
Sehr smart. Du hast vorher von Kundenwünschen gesprochen. Wie kriegt ihr immer wieder den Kontakt zu, ja, denke ich, extrem schnell sich verändernden und sehr volatilen Kundenwünschen hin. Wie spürt man, was gerade gebraucht wird? Und vor allem international. Du sagst, nur 8% sind aus Österreich.
Ich bin in die Hotellerie gekommen und da waren die Google-Bewertungen der ultimative Feind, weil sie ungerecht waren und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, du, kein anderes Unternehmen hat jedes Jahr 16.000 Bewertungen und muss nichts dafür zahlen. Also wir brauchen eigentlich unseren Gästen, unseren Mitarbeitern nur zuzuhören und dann kommen wir sehr schnell auf die Punkte, die wir anders machen müssen, auf die Punkte, die wir gut machen, all diese Dinge. Und das analysieren wir. Beispiel KI hilft uns da sehr gut. Wir kategorisieren das, was ist Produkt, was ist Dienstleistung und innerhalb dieser zwei Großkategorien, wo müssen wir da dazugehen? Da haben wir zum Beispiel herausgearbeitet, die Zimmergröße ist lange nicht so wichtig wie der Ausblick. Die Zimmerkategorisierung war aber genau umgekehrt. Der Ausblick hat keine Rolle gespielt und die Zimmergröße hat entschieden, ob das eine Junior-Suite, ein reguläres Zimmer etc. ist. Wir hatten 14 verschiedene Zimmerkategorien, die ich bis heute nicht verstanden habe. Wir haben also Zimmerkategorien massiv reduziert, halbiert und sind am Weg weiter hinunter. Und wir haben die Dinge, die wir gelernt haben von unseren Gästen, in die Bewertung und damit auch in die Bepreisung genommen. Und heute ist der Ausblick wichtiger als die Zimmergröße.
Extrem spannend.
Sind nur kleine Beispiele, was uns Kunden und Gäste alles erzählen. Und da brauchst du in Wahrheit nur zuhören, weil die sind völlig transparent auf Google nachschaubar.
Da wahrscheinlich und so und so.
Genau.
Ja. Wie schaffst du bei den wahrscheinlich vielen Dingen, die du versuchst zu entscheiden, eine gute Mischung aus kurzfristigen Fokus und langfristigen Entscheidungen, weil ihr dürft eine Marke voranbringen, die ja über Generationen Bedeutung hat und hoffentlich noch haben wird. Wie schaffst du da den richtigen zwischen kurzfristigen Erfolgen und ja, wo man in 100 Jahren noch steht?
Also wie so oft im Leben habe ich mich nicht ausreichend mit allen Konsequenzen, die mein Tun hat, beschäftigt. Sondern bin erst im Laufe der Zeit draufgekommen, welche Ehre ich eigentlich habe, ja, mit dem Familienvermögen zu hantieren. Und sage auch an dieser Stelle wieder, bin dankbar, dass mich meine Familie lässt, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist. Kurz-, mittel-, langfristig, wir haben einen 5-Jahres-Plan. Das ist unser längster Plan. Der heißt, geht in dem Fall bis 2030 und heißt Sacher Next Level. Im Rahmen dessen haben wir innerhalb unseres Erfolgsdreiecks, das heißt begeisterte Kunden, die besten Mitarbeitenden, nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg. In diesem Dreieck haben wir für diesen Zeitraum 2030 konkrete Ziele definiert, messbar, sowohl in Qualität als auch in Quantität. Und jetzt machen wir jedes Jahr mit Blickrichtung auf dieses 2030, Sacher Next Level, unsere Jahresplanung. Wir beginnen also, wir haben meistens so November, Dezember die Planung für das nächste Jahr, weil wir da schon ungefähr einschätzen können, wie weit sind wir denn gekommen auf diesem Weg. Und so versuchen wir kurz-, mittel- und langfristig zu planen. Ich glaube, dass ein Plan auch immer wichtig ist, ohne dass man starr an ihm festhält, sondern auch die Opportunitäten, die sich auf diesem Weg ergeben, gut nützen kann, aber nicht jeder Opportunität nachläuft.
An den vielen Optionen, die da entstehen im Rahmen wahrscheinlich der Zielbildung und der Planentwicklung, wie entscheidest du, wofür, wo legt man die Priorität fest? Weil es gibt wahrscheinlich, ihr könnt jetzt in viele Felder wachsen, ihr könnt jetzt in viele Themen reingehen, wonach am Ende entscheidet ihr?
Wie du richtig sagst, entscheidet nicht ich, sondern wir. Ja, das ist, diese Grundsatzfragen sind schon auch Familiensache. Ja. In die ich hineinführen darf, wenn man das so sagt. Also das Themensetting und die Vorbereitung der Fragen bzw. der Antworten versuche ich der Familie entsprechend aufzubereiten und vorzubereiten, aber wir entscheiden es gemeinsam. Profitabilität ist sicher ein zentrales Argument. Also wir wollen Geld verdienen, um die Investitionen der Zukunft auch zu machen. Also wir kaufen uns keine Umsätze, wir machen nicht KI, damit wir KI machen. Das tun wir alles nicht, sondern es steht überall dahinter auch eine finanzielle Erwartungshaltung.
Ja.
Das ist so eins der Kriterien. Das zweite ist wohl, was tun andere Branchen, was sind die großen Trends? Da versuchen wir bewusst, habe ich schon einmal vorher gesagt, raus aus der Hotellerie, raus aus dem Tourismus. Genau, da suchen wir uns Inspirationen, da schauen wir uns auf der Welt auch viel an, andere Unternehmen. Und daraus kristallisieren sich dann Optionen, die letztlich auch in sehr vielen Gesprächen, die ich führe, erarbeitet werden, wir reden wahnsinnig viel, wir fragen sehr viel, wir sind uns dafür nichts zu schade und lernen sehr, sehr viel. Ich glaube, dass unsere Führungsmann und Frauschaft Lernen als eins der großen Ziele hat. Und dann können wir mit diesen Erfahrungen, mit dem Wissen der anderen, manchmal mit Kopieren, manchmal mit Innovieren, entscheiden wir uns für vielleicht neue Themenfelder oder entscheiden wir uns, die Kaffeehäuser außerhalb der Sacherbetriebe zu franchisen, zum Beispiel.
Ja? Ist das ein Thema, das...
Klar, du stellst dir als Sacher natürlich die Frage, musst du wachsen oder nicht wachsen? Ja, wir müssen wachsen. Können wir Hotels in Abu Dhabi, in New York, in London, in Bali betreiben? Könnten wir wahrscheinlich. Haben uns aber entschlossen, dass wir das nicht machen, sondern wir wollen Eigentümer und Betreiber eines Hauses sein. Damit ist das, da ist die Skalierbarkeit schon sehr gering, weil solche Hotels kosten ein paar hundert Millionen aufwärts. Also das kannst du nicht alle 14 Tage machen. Haben uns aber für diesen Weg entschieden, haben gleichzeitig gesagt, aber mit den Kaffeehäusern können wir in ein Franchise-System gehen und da sind wir sehr, sehr vorsichtig natürlich, aber wir haben uns vorgenommen, in den nächsten 5 Jahren 2 weitere Kaffeehäuser auf Franchise-Basis zu eröffnen. Wir haben nicht festgelegt, dass das in Wien oder Wien-Umgebung, wir haben auch nicht festgelegt, dass das in Asien oder in den arabischen Ländern sein muss. Da sind wir offen. Wir schauen uns da Opportunitäten an, aber die 2 haben wir uns vorgenommen.
In Teil 2 tauchen wir noch tiefer ein in den beeindruckenden Balanceakt, den Matthias Winkler jeden Tag meistert. Die Wertschätzung der Vergangenheit mit dem notwendigen, klaren Blick nach vorne zu verbinden. Sei nächsten Donnerstag wieder dabei, bei Leaders of Transformation, dem Podcast von Business Gladiators. Bis bald.